der Fluss, der aus dem Tempel kommt. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten lag. Dort entdeckte ich, dass Wasser unter der Schwelle hervorquoll. Erst floss es ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang, dann südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofs und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorströmte. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung, nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte. Er ließ mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus und jetzt reicht es mir bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter. Nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Der Mann fragte mich, hast du das gesehen, du Mensch? Dann brachte er mich wieder ans Ufer zurück. Ich sah auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume stehen. Der Mann sagte zu mir, dieser Fluss fließt weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der Jordanebene. Dann durchquert er die Ebene und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort verwandelt er das Salzwasser in gesundes Süßwasser. Überall, wohin der Fluss kommt, da schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten Meeres gesund, sodass es darin von Tieren wimmelt. Am Ufer des Meeres leben dann Fischer. Von Engedi bis Eglajim breiten sie ihre Netze zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es wieder dort geben, so zahlreich wie im Mittelmeer. Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das Tote Meer wird es kein Süßwasser geben. Aus ihnen soll man auch in Zukunft Salz gewinnen können. An beiden Seiten des Flusses wachsen aller Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter dienen den Menschen als Heilmittel.
Amen. Kannst du noch mal für mich beten für die Predigt?
Ja, Vater, ich bete in Jesu Namen, dass du durch den Heiligen Geist, durch Uwe sprichst, Herr, dass du ihn durchflutest mit deiner Kraft und dass die Worte, die er spricht, Geist und Leben sind und dass sie unsere Herzen verändern, dass wir deine Worte aufnehmen, dass uns der Fluss, der schon durch uns fließt, anschwillt und immer noch mehr anschwillt. Ich danke dir für dein Wort und dass du es tust. Amen.
Der Predigttitel ist Schwimmen im Strom Gottes der Gnade. Und meine Einleitung ist überschrieben mit der Orts- und Stellungswechsel. Wir haben auszugsweise, ich betone das nochmal in der Predigt, mehrfach in der Gebetswoche vor Pfingsten, diese Textstelle als Eindruck für unsere Gemeinde, aber auch für Einzelne gehabt. Und ich bin so sicher, dass Gott uns auf eine neue Stufe stellen wird und dass wir mit dem Geist Gottes ganz andere Dinge noch erleben. Und das hat mich eben inspiriert, dass ich mich entschieden habe, heute Morgen über diesen Text zu predigen, das Thema einfach nochmal aufzugreifen. In dem ersten Abschnitt dieser Verse geht es um einen Orts- und Stellungswechsel, der hier beschrieben wird. Denn Hesekiel wird in dieser Vision vom Land in das Wasser dieses herrlichen Stromes hineingeführt. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieser Fluss ein Bild für die lebensspendende Fluten des Heiligen Geistes ist. Rein äußerlich geht es um einen Ortswechsel von der Dürre, aus der Trockenheit, aus einer kalten Region in diesen herrlichen Wasserstrom. Geistlich gesehen geht es um sehr viel mehr. Durch den Ortswechsel kommt Hesekiel in den Strom Gottes und damit in die sprudelnde Realität des Heiligen Geistes. Wann geschieht das bei uns? Natürlich, wenn wir errettet werden und der Heilige Geist mit der Wiedergeburt uns geschenkt wird. Wenn wir diese Seite der Errettung kennenlernen, ist das ein unvergleichlich herrliches Erlebnis. Mit Worten nicht zu beschreiben, ich versuche es auch gar nicht erst. Aber so viel kann ich sagen, wir werden in dem Moment von einer unglaublichen Freude erfasst, weil wir spüren, wir sind angekommen, haben das Ziel erreicht, jetzt sind wir zu Hause und wir erkennen den Sinn unseres zukünftigen Lebenswegs. Als ich im Grundkurs in der Petrikirche mit über 300 Leuten ein Gebet hatte, im Altarraum war ich damals und der Gruppenleiter Edda hat mir die Hände aufgelegt und einer, der prophetisch begabt war aus der Petrikirche und in der Gruppe bei mir in der Leiterschaft war, der trat mich zur Seite und schiebt Edda so ein Stückchen zur Seite und sagt, Uwe, ich sage dir, dieses hier wird dein Arbeitsplatz sein. Und ich konnte mich gar nicht wieder einkriegen. Mir liefen die Tränen runter vor Begeisterung. Und wer kennt noch Elke Elsner-Luckmann, Wolframs Sekretärin? Ja. Und ich bin gleich am nächsten Tag in dieses Nebengebäude von der Petrikirche gelaufen, in meiner Begeisterung, in meiner Freude zu Elke Elsner-Luckmann hin, in Tür aufgemacht und habe gesagt, hier bin ich. Ich habe gestern Abend mein Leben Jesus Christus übergeben. Mir wurde zugesagt, hier wird mein Arbeitsplatz sein. Und Elke rückte ihre Brille zurecht und wusste gar nicht, was sie sagen sollte. Das war natürlich für mich ein wenig enttäuschend, was ich hörte, dass im Moment keiner gebraucht wird bei der geistlichen Gemeindeerneuerung. Ja, ich sage es ganz ehrlich, ich bin in die Petrikirche rübergegangen und musste das erstmal verdauen. Ich habe mich in die Bänke gesetzt und geweint. In einer tiefen Enttäuschung. Und ich habe das überhaupt denn nachher vergessen und am Tage, Jahre nach der Ordination, wo ich da mit Heike und mit Gabriela und Steffen ordiniert wurde, kurz bevor ich reinging in den Raum, ist es so gewesen, als wenn mir jemand auf die Schulter klopft und sagt, wenn ich etwas zusage, dann halte ich es mit gewiss. Und in dem Moment wurde mir die Augen geöffnet, dass Gott das seinerzeit in der Petrikirche schon gesagt hatte, dass der Altarraum auch mein Raum wird, wo ich dienen werde im Reich Gottes. So ist Gott, manche Dinge zögern sich hinaus, aber wenn er etwas zusagt, dann hält er das immer ein. In der Vision hier von der wir gehört haben, stellte Gott den Hesekiel einen Mann an die Seite, ein Engel, um ihn anzuleiten, was er tun sollte. Der Mann Gottes führte ihn etappenweise immer weiter, Stück für Stück, Meter für Meter. Zunächst führte er ihn knöcheltiefes Wasser. Wann passiert das bei uns? Bei der Wiedergeburt ist das erste Mal diesen direkten Kontakt mit der Kraft des Heiligen Geistes, diese Erfahrung, wie sie einfach so wunderbar ist. Aber wir sollten nicht bei diesem Erstkontakt stehen bleiben, daran verharren, denn knöcheltief, das ist auch im Reich Gottes nur ein Minimum dieser Erfahrung. Wenn wir in dieser Position stehen bleiben, nicht weitergehen, ist das geistlich gesehen richtig tragisch. Das ist so, als würden wir ein Auto geschenkt bekommen, total dankbar und begeistert losfahren, aber bei der ersten Gelegenheit mit dem Auto in eine Parklücke fahren, den Motor ausschalten und einfach nur noch drinnen sitzen bleiben. Wie sinnlos ist das? So kommt man nicht weiter, nicht mit dem Auto, aber auch nicht mit geistlichen Erfahrungen. So können wir nämlich nicht wachsen. Wir sollten uns nie mit einem Minimum zufrieden geben, wenn es um das Reich Gottes geht, sondern sehen, dass wir in der Nachfolge immer weitergehen und vorankommen, sonst bleiben wir einfach babyhaft nur im Planschbecken. Charles Spurgeon, der Erweckungsprediger, schrieb dazu, manche Christen segeln mit ihrem Boot in derart niedrigen Gewässern, dass der Kiel ihres Bootes auf dem ganzen Kurs gen Himmel ständig im Kies kratzt. Was für ein Albtraum. Denn sie könnten sich doch vertrauensvoll von der Flutwelle des Heiligen Geistes erfahren lassen und sich vortragen. Es geht auch immer wieder darum, dass die Werke Gottes wir nicht versuchen, wie wir es eben in dem Lied Ruach gehört haben, aus eigener Kraft zu tun, sondern nur und ausschließlich in der Kraft des Heiligen Geistes. Selbst Jesus sagt von sich in dem Abschnitt Johannes 14, die Verse 12 bis 17, da geht es um die Verheißung des Heiligen Geistes. Die Werke, die ich tue, tue ich nicht aus mir heraus, sondern der Vater tut sie in mir. Jesus war in der Abhängigkeit seines Vaters, wir von der Abhängigkeit des Heiligen Geistes. Für uns bedeutet es, dass der Heilige Geist, der macht es in uns und durch uns hindurch. Und gleich im ersten Psalm, Psalm 1, Vers 3, da werden wir als Christen beschrieben. Vers 3, der Christ ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an den Wasserbächen und seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Also mit anderen Worten, wir sollen angeschlossen sein an den Strom des Heiligen Geistes, um erfolgreich im Reich Gottes unterwegs zu sein und Frucht zu bringen. Halleluja. Hör ich ein Amen? Um zu unserem Text von heute Morgen zurückzukommen, kann man zusammenfassend sagen, Gott führt uns liebevoll über vier Etappen immer weiter in das Wasser des Geistes. Dabei geht es Gott, unser Vater, ganz persönlich auf jedes seiner Kinder ein. Niemand wird überfordert, keiner kommt zu kurz. Geistliches Wachstum, geistliche Reife, sie brauchen eben ihre Zeit. Hätte der Engel den Propheten Hesekiel gleich zum tiefsten Wasser geführt, wäre er womöglich ertrunken. Hätte Wolfram mich am nächsten Tag gleich ordiniert, wäre das wohl eine Katastrophe geworden nach meiner Bekehrung. Mein erster Punkt ist geistlich schwimmen lernen. Der Herr führt jeden von uns sehr liebevoll von Etappe zu Etappe. Wenn wir uns im Geist bewegen, sind wir ja auch in einem anderen Element, in dem auch andere Gesetze herrschen. Und wir brauchen über einen längeren Zeitraum Schwimmunterricht, um es im Bild zu sagen. Wir müssen es lernen, uns ganz vertrauensvoll dem Strom des Heiligen Geistes zu überlassen, damit wir von ihm getragen werden. Wenn wir nicht vorankommen, sind wir in der Regel selbst das größte Hindernis, indem wir versuchen, uns auf uns selbst zu verlassen, unsere Kraft, unsere Fähigkeiten einsetzen. Und wer in diese Falle gerät, wird feststellen, dass er nicht vom Ufer wegkommt, sondern mühsam diese Stelle nicht verlassen kann, hin und her stapft und gar nicht tiefer ins Wasser kommt. Nicht durch eigene Anstrengungen und Bemühungen soll es gehen, sondern vertrauensvoll sich auf dieses einzulassen, was Gott uns geschenkt hat. Ich habe auf dem Friedhof in Ohlsdorf die Inschrift auf einem Grabstein gelesen. Das hat mich tief bewegt. Da stand tatsächlich zu lesen, Arbeit war sein Leben. Was für ein tragisches Leben hatte diese Person? Es passt doch eher zu einem Maulesel. Und wir sind nicht als Lasttiere geschaffen, sondern zu Kinder Gottes. Und unsere Zuschreibung in der Bibel ist nicht, dass wir ein Lasttier sind, sondern ein hilfbedürftiges Schaf, die einen guten Hirten haben. Amen. Vergegenwärtigen wir uns anschaulich einmal, was Gott dem älteren Sohn in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt. Als dieser hört, dass ein Fest gefeiert werden soll und er darüber richtig zornig wird. Da sagt Gott zu seinem Sohn, der im Hause Gottes immer bis zur Erschöpfung gearbeitet hat und den Vater ständig bei sich hatte, Lukas 15, 31, mein Sohn, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Wie tragisch. Dieser Sohn wusste überhaupt nicht, wie sein Vater war, obwohl er ständig bei ihm war und kannte ihn doch nicht richtig. Der Sohn kannte nur Pflicht und Arbeit. Seine Kognition war meine Berufung ist, dass ich ständig unterwegs sein muss in Sachen Reich Gottes. Dagegen nimmt Gott den verlorenen Sohn in den Arm, herzt ihn und lässt ein Fest für ihn ausrichten. So ist unser Gott. Halleluja. Hesekiel wurde liebevoll nach und nach von einem Minimum zu einem Maximum geführt. So sollen wir auch immer intensivere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen. Wir werden das erleben, wenn wir ihm den Raum dafür geben, es ihm auch erlauben. Lass uns mal den Fluss angucken, der aus dem Tempel kommt. Über 4 Etappen geht es. 4 mal 500 Meter. Erst bloß knöcheltief, dann 500 Meter weiter reicht das Wasser schon bis zu die Knie. Nochmal 500 Meter stand das Wasser bis an die Hüfte und schließlich weitere 500 Meter war der Strom zu einem tiefen Fluss geworden, durch den man nicht mehr gehen konnte. Jetzt musste man schwimmen. Als der Prophet ans Ufer kam, sieht er dort etwas, was vorher überhaupt noch nicht da war. Hesekiel, Kapitel 47, der letzte Vers 12. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie und sie tragen immerfort reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte hervor und ihre Blätter dienen den Menschen sogar als Heilmittel. So ist das Ufer vom Fluss des Lebens, in dem uns Gott eintauchen lässt. So gesehen ist dieses Leben im Fluss des Heiligen Geistes hier auf Erden auch schon eine Anzahlung auf die Ewigkeit. Denn in der Offenbarung des Johannes lesen wir, was uns in der Ewigkeit erwartet. In Kapitel 22 der Offenbarung steht in den Versen 1 und 2, was Johannes sieht, so wie Hesekiel es gesehen hat. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und an beiden Seiten des Stroms des Lebens Bäume, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Merkt ihr, was wir hier schon auf Erden für eine Vorschattierung, für ein Erlebnis haben dessen, was uns in Fülle in der Ewigkeit erwartet? Mein zweiter Punkt, die Bedeutung der einzelnen Stationen und das Wachsen im Heiligen Geist. Knöcheltief. Dieses Knöchel in unseren Fußgelenken hier, die geben uns die nötige Standfestigkeit. Wenn wir als junge Christen eben gerade wiedergeboren wurden, unsere ersten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen, erleben wir, dass uns der Glaube an Jesus hilft, die nötige Standfestigkeit zu erlangen. Nicht mehr schwankend, nicht mehr zweifelnd. Der Geist Gottes gibt uns so feste Knöchel, dass wir auch im schwierigen Gelände unterwegs sein können und mit Gottes Hilfe sogar Krisen meistern. In dieser Zeit der Knöcheltiefe geht es wirklich darum, sich das nicht mehr rauben zu lassen, was uns mit der Wiedergeburt geschenkt wurde. Die Errettung, wer wir in Jesus sind, denn schließlich ist das Alte vergangen, Neues ist geworden. Wie Gott uns sieht als seine Kinder, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir geliebte Personen sind, die Grundlagen und die Basis des Glaubenslebens kennenlernen, dazu die Erkenntnis der Absichten Gottes für unser Leben. Und Hebräer 10, 23 unterstreicht das, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Also, auch wenn wir noch junge Christen sind, stehen wir fest und sind unerschütterlich im Glauben. Knietief. Jetzt erlangen wir das Grundverständnis von der Vaterschaft Gottes, seiner Heiligkeit und wir haben regelmäßig Gemeinschaft mit Gott, der uns liebevoll immer mehr Erkenntnis schenkt durch seinen Heiligen Geist. Dazu gehört das Bibellesen, Gottesdienstbesuche, Einhalten der stillen Zeit, die Eingliederung in einem Hauskreis, regelmäßige Gebetszeiten, Ergreifen der Gemeindeangebote, um geistlich zu wachsen. Lenden- und Hüfttief. Wenn in der Bibel von der Hüfte die Rede ist, da muss ich immer sofort an Jakob denken. Der ist so ein klassisches Beispiel, der Ringkampf Gottes mit Jakob am Jabbok. 1. Mose 32 in den Versen 25 bis 30 wird das beschrieben. In diesem Kampf schlägt Gott dem Jakob auf das Gelenk der Hüfte. Als Gott Jakob bittet, ihn ziehen zu lassen, lässt aber Jakob nicht locker und hält an Gott fest, denn er wollte unbedingt den Segen Gottes in Fülle. Er rief: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Durch den Schlag, den er im Kampf erhalten hatte, war das Hüftgelenk von Jakob sogar verrenkt. Aber Gott segnete ihn wunschgemäß, gab ihm sogar einen neuen Namen, Israel statt Jakob. Durch den Ringkampf und die Segnung wusste Israel jetzt, mir ist die Möglichkeit genommen, von alleine stark zu sein. Von dem Moment an war Israel ein ganz anders für Gott unterwegs, noch im Vertrauen und nur noch im Vertrauen auf Gott. Ich brauche die Hilfe Gottes. Und was bedeutet das symbolhaft für uns, hüfttief im Wasser zu sein? Wenn wir hüfttief im Gottesstrom stehen können, dann heißt das, wir sind so gestärkt und können jetzt für Gott unterwegs sein. Es ist schlichtweg, geht es jetzt um die Bereitschaft, etwas für Gott zu tun. Wir haben inzwischen die nötige Standfestigkeit, sind innerlich bereit, uns vor dem dreieinigen Gott zu beugen, ihm die Ehre zu geben und nach seinen Geboten zu handeln. Wir haben die Menschenfurcht abgelegt und uns von falschen Göttern aus unserem alten Leben getrennt. So sind wir bereit, in den Dienst Gottes uns stellen zu lassen. Wenn wir immer noch in der eigenen Stärke Dinge tun, können wir aber in der Salbung nicht wachsen. Wenn wir wirklich unsere Kraft, wenn Gott wirklich unsere Kraft und Stärke ist, dann haben wir diese Mentalität. Ich halte mich an dir fest, lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Denn ohne dich kann ich nichts tun. Also zusammengefasst heißt es, ich bleibe standhaft, knochentief, beuge mich vor dir, bete dich an, knietief. Ich brauche von dir, Gott, den Segen, der mich mit dem Heiligen Geist ausrüstet, um für dich im Reich Gottes als Menschenfischer tätig zu sein. Hüfttief. Und auch wir haben übrigens einen neuen Namen. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Ich sage jetzt noch mal kurz etwas zu den Hindernissen. Und du hast gesagt, der Psalm 36, das hat dich so bewegt, was Gisela gelesen hat. Und Mary im Vorgebet hatte etwas, sie weiß gar nichts von der Predigt, niemand, das hat hier keiner gesehen, dass ich jetzt etwas zu Hindernissen sagen muss. Und Mary, das haben wir so abgesprochen, sage ich jetzt während der Predigt, sie hat so lauter Samen, die so leicht aufgingen, auf dem Fußboden gesehen. Aber dazwischen lauter Dornen, die verhindert haben, dass die Samen richtig aufgehen. Lass es mich einmal kurz Hindernisse sagen. 5 Stück an der Zahl, nur kurz. Eins von den Hindernissen ist Verletzung. Und ich glaube, niemand ist als Mensch aufgewachsen, ohne verletzt worden zu sein. Um diese Erlebnisse hinter dir zu lassen, ist es nötig zu vergeben. Nur so werden wir das alte Vergangene überwinden können. Zweitens, Furcht. Ich denke, dass es wichtig ist, die Ängste abzulegen, die uns einreden wollen. Ich weiß ja gar nicht, was passiert, wenn der Geist Gottes über mich kommt. Hier ist Vertrauen und Glaube gefragt, denn der Glaube ist eine feste Substanz, die diese Ängste überwindet. In Hebräer 11,1 heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Vertrauen statt Ängste. Verdammnis als drittes. Ich denke, es ist wichtig, dass wir hier klar Position, die Worte Gottes ergreifen. Jesus hat die Sünde am Kreuz besiegt. Sie gehört nicht mehr zu uns und hat keine Macht mehr über uns. Wenn dir etwas auffällt, was nicht sein sollte in deinem Verhalten, bringe es Gott, bitte um Vergebung. Das war's. Mir nicht, denn in Römer 8,1 sagt ja uns missverständlich Paulus, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Amen. Viertens, Stolz. Wir sind zur Demut bestimmt und können uns niemals etwas zuschreiben, wenn Gott durch seinen Heiligen Geist durch uns Wunder geschehen lässt. Sollte es dir offenbar werden, wenn die Sätze in dir aufsteigen wie, habe ich das nicht herrlich gemacht? Ich weiß doch, wie das geht. So macht man das und so weiter. Dann kehre schnell um und tue Buße darüber. Denn das ist eine wirkliche Blockade, ein Hindernis, dass der Strom, der Fluss Gottes nicht mehr so fließen kann. Letzter Punkt, Ablenkung. Der Feind versucht uns immer wieder so zu führen, dass wir möglichst kaum oder nur wenig Zeit oder am besten gar keine Zeit mit unserem Vater oder Jesus verbringen. Und überprüfe doch deine geistlichen Zeiten. Mein Handy, ich habe es hier liegen, das zeigt mir jeden Sonntag unaufgefordert an, am Wochenschluss, wie viel Zeit ich tagtäglich mit dem Handy in Gange online war. Die Zeit, die wir mit Gott durch den Heiligen Geist online sind, die sollte erheblich länger sein als die Zeit mit der Handynutzung. Kommen wir zum dritten Punkt. Schwimmen im Heiligen Geist. Der Gnade, schwimmen im Strom der Gnade und des Heiligen Geistes. So, jetzt ist die Zeit mit dem, was wir alles haben und zu dem wir berufen sind, zu dieser Zeit, die letzte Kontrolle abzugeben. Wir lassen völlig los und vertrauen uns dem Strom Gottes an. Wir haben nichts mehr selbst in der Hand. Der Strom Gottes bringt uns dorthin, wo er will. Und plötzlich erleben wir Situationen, wo wir denken, wie bin ich denn hier reingekommen? Das habe ich gar nicht vorgehabt, das habe ich nicht gewollt. Aber Gott selbst lenkt, führt und leitet uns auf unser Lebensbahn. Der Heilige Geist gibt dir Anteil am Strom Gottes und genau das ist das Ziel. Ich drücke es mal anders aus. Nicht du hast die Salbung, wenn du schwimmst, sondern die Salbung Gottes, sie hat dich, trägt dich, sie gibt dir alles. Das ist ein wirklicher Lernprozess und völliger Wandel. Wenn wir Gott die Herrschaft in unserem Leben geben, weil wir seinen Willen tun wollen, nach seinen Geboten leben, dann tritt dieser Strom des Heiligen Geistes in uns auch hervor. 1. Korinther 6, die Verse 19 und 20. Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, dass ihr euch nicht selbst gehört? Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Wir gehen im Geist Gottes zu den Menschen, die keine Hoffnung mehr haben und erwecken sie in der Vollmacht Gottes zum Leben. Denn geistig, das wissen wir, sind sie ohne Jesus ja noch tot. Also lassen uns raustreten aus dem Planschbecken, wo es nur knöcheltief ist. Und wir verlassen dann das Nichtschwimmerbecken und fangen an, im Strom Gottes zu schwimmen. Denn dieser Gnadenstrom vom Thron Gottes fließt sogar hinaus in die Wüste. Wir haben es ja auch in den Liedern gehabt. Bringt dort neues Leben, wo vorher öde und es völlig trocken war. Der Feind will nicht, dass wir uns freischwimmen, dass die Gemeinde Gottes in Kraft und Vollmacht agiert, gemäß der Schrift. Durch diesen Gottesstrom, der im Leib Christi und der Gemeinde Gottes fließt, der vom Thron der Gnade gespeist wird, werden die unerlösten Menschen aufwachen und erweckt werden, wenn wir die gute Nachricht im Heiligen Geist verkünden. Jesus ist für dich gestorben und ihr könnt ewig leben. Als Schluss habe ich hier nochmal: Der Fluss des Lebens ist ein kraftvoller Fluss voller Überraschungen. Hesekiel schwamm in dem tiefen Wasser Gottes. Er kehrte erfüllt und verändert ans Ufer zurück und ihm wurden plötzlich die Augen geöffnet. Was Gott tun kann, das hat schlagartig auch sein Leben und seinen Dienst für Gott verändert. Wer ebenso etwas erleben möchte, sollte aber nicht ungeduldig sein, wenn es sich noch verzögert, bis er das Maximum des Heiligen Geistes an sich und in sich erlebt. Ich zum Beispiel für meine Person bin keineswegs der Meinung, schon das Größtmögliche schon erlebt zu haben. Aber ich bin gewiss, dass ich darauf zulaufe. So halte ich es eben mit Paulus, wie er es in Römer 1,17 sagt. Ich gehe von Glauben zu Glauben, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder aber 2. Korinther 3,18, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So schreiten wir voran, so schwimmen wir im Heiligen Geist und erleben Gottes Wunder. Wir sehen die Welt überraschenderweise auch plötzlich mit anderen Augen. Hesekiel wird in dieser Vision wieder ans Ufer zurückversetzt. Lass es mich einmal betonen, das ist kein geistlicher Rückschritt, sondern es sollte ihnen ja was offenbart werden. Und wer einmal im Fluss des Heiligen Geistes geschwommen hat, weiß, dass er erfüllt ist vom Heiligen Geist, dass dieses Lebenswasser im Geist Gottes in ihm ist. Die Ströme des lebendigen Wassers fließen jetzt auch wieder von ihm. Johannes 7,38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hesekiel sah nun, was vorher noch nicht da gewesen war, nämlich die Bäume am Ufer. Genau das ist dieses Geheimnis im Kapitel 47. Als Gott Hesekiel im Fluss des Heiligen Geistes zu einer neuen Person macht, ihn verwandelte, verwandelte er zugleich die Umgebung, in der sich der Prophet aufhielt. Wenn wir von Gott zu unserem Dienst gesalbt werden, dann verändern sich nicht nur unsere Herzenshaltung, sondern mit unserem geistlichen Auge sehen wir die Welt jetzt plötzlich auch verändert. So werden wir buchstäblich als Einzelne oder als Gemeinde im Sinne Gottes verändert, ja verwandelt und haben einen ganz anderen Blick auf diese Welt. Bis ein Baum, wie er in diesem Kapitel beschrieben wird, so gewachsen ist, da braucht es Jahrzehnte. Gott machte Hesekiel damit klar, dass er Dinge in Sekunden tun kann, die sonst eine halbe Ewigkeit brauchen. Psalm 33,9 heißt es, wenn der Herr spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Ich glaube zutiefst, dass daran überhaupt sich nichts geändert hat, wenn es um die Dinge im Reich Gottes geht. Dann soll nichts durch Heer oder Kraft geschehen, sondern ausschließlich durch den Geist, denn so spricht der Herr ja in der Heerscharen in Sacharja 4,6. Und wir haben es auch Gott zugesungen, dass das zu uns gehört. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Kennt ihr die typische Handbewegung eines Christen? Wer kennt noch
das Berufe-Raten mit Robert Lemke? Kennt ihr das noch? Wer kennt das? Da musste immer, wenn da jemand kam, da sollte man Berufe raten,
die Person eine bestimmte Handbewegung machen. Und wisst ihr, was die Handbewegung der Christen ist? Wenn da jemand kommen würde bei Robert Lemke und gekommen wäre. Das ist die typische Handbewegung eines Christen. Er muss sich von morgens bis abends die Augen reiben, weil Gott unablässig vor seinen Augen Wunder tut. Wunder über Wunder. Und das ist das Herrliche. Bei Gott wird nichts weniger. Im Gegenteil, alles wird von Tag zu Tag immer mehr, immer schöner, besser, gewaltiger, wenn wir im Glauben durch den Heiligen Geist wachsen. Ist euch aufgefallen, dass geschrieben steht, die Bäume trugen bereits reife Früchte? Während Hesekiel noch im tiefen Strom schwamm, hat Gott im Handumdrehen die Bäume wachsen lassen und die tragen sogar schon Früchte. Wie geht das? Weil Gott auch Herr über Zeit und Raum ist. Er kann in diesem Sinn etwas in die Länge ziehen, wie bei mir dann noch, bis ich zur Ordination warten musste und schon unterwegs war, enttäuscht, weil es nicht kam. Aber er kann es auch verkürzen, ganz wie er will. Hesekiel erkennt jetzt Gott selber. Er hat mir alles bereitet, was ich brauche. Ich bin versorgt. Er hat mir tatsächlich den Tisch gedeckt. Er hat mich gesund gemacht. Ist das nicht wunderbar? Das große Wunder des Heiligen Geistes in uns ist, dass wir die Wunder erleben, die Gott macht. Nichts geschieht durch unsere Anstrengung. Wir haben keinen Schweiß auf der Stirn, weil es so anstrengend ist. Das ist die befreiende Wahrheit. Das ist das Wunder des Lebens und Dienstes im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist sind wir unüberwindbar, unverwundbar. Wir gehen von Sieg zu Sieg, denn unser Leben ist total verbunden mit Gott. Er ist der Weinstock, der uns alles gibt, was wir brauchen. Und wir sind die Reben, die als liebliche Frucht die gute Nachricht weitergeben, dass Jesus lebt, für die Menschen gestorben ist und durch ihn wieder gesunden können an Körper, Geist und Seele. Denn die Blätter des göttlichen Baumes sind ein Heilmittel für jedermann. So steht's geschrieben. So gewinnen wir Menschen, stellen sie ins Licht Gottes, befreien sie aus der Dunkelheit. Amen. Erweckung kann kommen.